Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Jakob Israel. Was sich genau hinter dem Namen verbirgt, hören Sie jetzt. Wir hoffen, dass dieser Podcast Sie bereichert und wünschen Ihnen Gottes Segen.
Seid willkommen zu unserer heutigen Sabbatschul-Betrachtung. Ich freue mich, dass wir wieder in einem netten Kreis hier zusammensitzen. Da sitzt Thomas, da sitzt Yvonne, da sitzt Esther, da sitzt Raphael. Ich selber bin Heinz. Wir werden uns jetzt Gedanken machen über einige Episoden aus dem Leben Jakobs nach seiner Rückkehr aus Mesopotamien. Wollen wir das tun, indem wir gleich am Anfang Gott bitten, dass er mitten unter uns ist. Unser lieber Vater, ich danke dir für die Gelegenheit, dein Wort heute an dieser Stelle aufzuschlagen, diese Geschichten miteinander zu lesen, zu besprechen. Und ich bitte dich, dass du uns begleitest durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Ihr Lieben, diese Geschichten in der Genesis, im Buch Genesis, nachdem die Welt sozusagen beschrieben wird, nicht? In den ersten 11 Kapiteln wird die Welt beschrieben. Und danach, ab dem 12. Kapitel, kommt plötzlich die Geschichte einer Familie. Es ist fast so wie Buddenbrooks oder ähnliche, so aus der Literatur bekannte Geschichten über Dynastien, kriegen wir hier eine Geschichte über die Dynastie des Abraham. Mit einem besonderen Reiz und Inhalt, nämlich, es soll klar gemacht werden, wie geht's denn da jetzt wirklich los? Im Paradies wurde versprochen, da kommt einer. Ein Same, ein Nachkomme. Wo kommt der her? Und jetzt wird uns die Geschichte erzählt von seiner Familie. Und das ist jetzt heute aus dem Leben des Jakob. Meine erste Frage an euch. In welcher Lebenssituation finden wir Jakob im 32. Kapitel? Was ist da jetzt der Hintergrund? Bitte, jemand von euch oder alle, schildert einfach die Situation, in der Jakob sich hier befindet.
Ich mache mal einen Stichpunkt. Jakob ist auf der Flucht.
Er ist.
Also, er ist auf jeden Fall weg.
Er ist auf jeden Fall wieder beim Weggehen. Nicht? Er ist wieder beim Weggehen. Okay. Das ist ein interessanter Punkt. Ja.
Aber es schaut diesmal ganz anders aus als bei seiner letzten Flucht. Ja. Da kam er allein mit dem, was er am Leib hatte. Und jetzt kommt er mit ganz vielen Menschen und Vieh und ganz viel Gut und Habe.
Also eigentlich der Grund, den er offiziell angegeben hat bei seiner ersten Flucht, als er allein losgegangen ist, diesen offiziellen Grund, den hat er jetzt eingelöst, quasi, nicht? Er hat eine Familie, er hat Besitz und so weiter. Warum glaubt ihr, ist es so wichtig, dass Jakob jetzt Besitz hat?
Er ist gesegnet.
Er ist gesegnet, aber denkt an die Ausgangssituation.
Er hätte nichts weiter gehabt. Aber nachdem er diese Himmelsleiter sieht, verspricht er Gott, von dem, was Gott ihm gibt, den Zehnten zu geben.
Ja. Warum ist er denn geflohen? Ihr wisst das alle, ich will das nur aufzeigen. Warum ist er denn geflohen von zu Hause? Aus Kanaan.
Er musste weg, es war nicht anders möglich. Er hat seinen Bruder so verärgert, verständlicherweise.
Und was war für den Bruder der schwere Verlust, der ihn da bedroht?
Ja, das Erstgeburtsrecht und vor allem der Segen. Und das war ja auch wieder Besitz. Das Erbe.
Das Erbe. Also wir kommen zum Punkt. Jakob zieht aus, er flieht, denn Esau ist böse auf ihn, weil er ihm das Erbe genommen hat mit dem Segen. Jakob kommt zurück mit großem Gut. Er braucht nichts. Das ist also ganz entscheidend, dass er jetzt Besitz hat. Nämlich auch für Esau ist das entscheidend. Er hat und er braucht nichts. Wie bereitet sich Jakob jetzt, Kapitel 32, erster Teil, auf die Begegnung mit Esau vor? Denn die fürchtet er, da sind wir uns einig, oder? Die Begegnung mit Esau, die fürchtet er. Wie bereitet er sich vor?
Zunächst wird uns hier gesagt, er schickt mal Boten hin, will schon mal ein bisschen erkunden, ja, und bekommt dann auch die Nachricht, sein Bruder kommt ihm entgegen. Und nicht mit gerade wenigen Leuten, gerade bewaffnet.
400 Leute. Mit 400 Leuten kommt er ihm entgegen. Erinnern wir uns noch, die Motive, warum beide Brüder nach dem Segen des Vaters getrachtet haben, waren ja verschieden. Nicht? Während das Motiv Esaus eher ein materielles war, war das Motiv Jakobs ein spirituelles. Also das sind zwei verschiedene Bereiche. Jetzt kommt Jakob zurück, hat selber großes Gut. Esau kommt auch, er steht sozusagen trotzdem auch in großem Gut. Und was schickt ihm jetzt Jakob entgegen? Eine Herde nach der anderen. Eine Herde nach der anderen. Was macht er noch mit seinen ganzen Leuten?
Er teilt sie auf.
Teilt sie auf. Wie macht er das? Seht mal den Familienmann Jakob an der Stelle.
Er versucht, ihnen Schutz zu geben.
Wie sie schützen.
Es ist für mich interessant, weil einerseits versucht er dem Esau Botschaften zu senden, nämlich die Botschaft, ich habe dir vielleicht was weggenommen, aber ich möchte dir zeigen, dass ich dir das vielfach jetzt wieder geben möchte. Also wie eine Entschuldigung, eine
Wiedergutmachung.
Reale Wiedergutmachung, ganz genau. Wiedergutmachung. Ja, nicht nur ein Wort, sondern wirklich eine Tat. Ja. Und andererseits versucht er eben trotzdem zu schauen, weil er ja nicht weiß, wie der reagiert, dass er seine Familie nicht gefährdet.
Nicht gefährdet.
Weil das letzte war ja eine Morddrohung, das er gehört hat von seinem Bruder. Das war ja der Grund, warum er gegangen ist.
Es war eine Morddrohung, ganz klar. Jetzt versucht er, seine Familie zu schützen. Es wird dann ziemlich genau geschildert, wie er das macht. Er schickt also diese Geschenke, aber auf der anderen Seite nimmt er seine Familie und geht mit ihr weg. Yvonne, kannst du uns lesen aus dem 32. Kapitel, Abvers 22? Jetzt kommen wir auf die Szene hin, dass Jakob sich also unmittelbar vorbereitet, seinem Bruder zu begegnen. Es wird Abend, er versucht, seine Familie an einen besonderen Ort zu bringen. Und was passiert jetzt?
Machen wir bis zum Ende des Kapitels?
Ja.
So zog das Geschenk vor ihm her, er aber übernachtete in jener Nacht im Lager. Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang.
Genau, bis hierher mal. Was ist wohl der Hintergrund? Und da müssen wir nicht lang raten, dieser Begegnung. Wie muss Jakob hier empfunden haben? Nicht? Er versucht, seine Familie in Sicherheit zu bringen. Plötzlich steht da jemand.
Ja, du merkst ja sowieso, dass er ständig mit Furcht handelt. Es geht ja um sein Leben, um seine Familie. Und da kommt jetzt jemand und jetzt ringt er mit dem. Er kämpft um sein Leben.
Kämpft um sein
Überleben.
Gleichzeitig kämpft er um sein Leben in einer Art und Weise, wenn das geht, bis zum Morgengrauen. Was muss ihm da langsam dämmern?
Das ist kein gewöhnlicher Mensch.
Das ist kein normaler Feind. Denn wenn der wollte, hätte er mich schon längst getötet, hat er aber nicht. Wer ist das? Und was geht in Jakob vor?
Ich finde das von Gott also unglaublich ironisch eigentlich. Ja? Der hat Angst vor dem Menschen, Esau, und jetzt begegnet ihm Gott, wie wenn er ihm sagen möchte, ich bin der, mit dem du dich eigentlich auseinandersetzen musst. Es ist nicht der Mensch, den du fürchtest, sondern also das finde ich da so unglaublich in dieser Szene. Eigentlich erwartet er ständig menschliche Gefahr vom Esau und dann steht auf einmal Gott da, was er sich vielleicht gar nie gedacht hätte jetzt.
Ich glaube aber im Laufe der Stunden, die das gedauert haben mag, muss ihm das gedämmert sein.
Sicher.
Dass das so ist. Denn aus dem, was er später sagt, geht das ja auch hervor. Yvonne, kannst du noch weitermachen?
Da sagte er, also dieser Mann, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet.
Das ist doch interessant jetzt an der Stelle. Es sei denn, du segnest mich denn. Was will er von ihm?
Also ich finde das immer wieder spannend. Ja, ich finde, aus dieser Geschichte kann man so viel rausholen. Und man kann es nicht ganz verstehen. Also ich verstehe es noch nicht ganz. Wir würden uns doch nicht denken, dass wenn Gott dir begegnet, er mit dir kämpft. Und dann so lang.
Ja? Aber vielleicht hat Gott nicht mit ihm gekämpft. Vielleicht hat nur der Jakob sich gegen Gott gewehrt. Und dann entstand ein Handgemenge.
Das kann schon sein.
Vielleicht war er einfach nur da. Und er denkt, das ist ein Feind und es geht los. Ja. Und sie reden aber nicht miteinander. Und am Schluss, als die Morgenröte kommt, jetzt lass mich gehen.
Ja, und zum Schluss macht ja Jesus dann doch das Übernatürliche, ja? Um dem Jakob zu zeigen, nämlich auch diese Hüfte. Ja? Das hätte er ja gleich zu Beginn machen können, um ihn lahmzulegen. Ja. Hat er aber nicht gemacht.
Hat er nicht gemacht.
Und aber die, in dem Moment weiß Jakob schon, ich darf ihn nicht loslassen. Das ist so spannend. Zuerst will er loswerden und dann hält er sich fest. Ja?
Jetzt denk mal an den Zusammenhang. Das ist ein Zusammenhang mit ungefähr 6, 7 Kapiteln vorher. Da hat Jakob eine List angewendet, um einen Segen zu bekommen. Er hat den Segen gekriegt in einer Weise, dass der Vater Isaak zum Esau, der nach ihm kam, sagen musste, der ist gesegnet, der wird gesegnet bleiben. Also er hat den Segen gekriegt, das, wonach er sich gesehnt hat. Aber er war nicht glücklich darüber. Dann kommt noch die Geschichte mit der Himmelsleiter, die du schon erwähnt hast. Ja, Gott hat ihm eine Zusage gegeben, dass er ihn treu bewahren wird. Und jetzt sagt er, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und diesmal ohne List. So als ob Jakob sich danach verzehrt und verzweifelt, dass er doch diesen Segen, den er sich erschwindelt hat, wirklich und wahrhaftig besitzen möchte. Er möchte sozusagen dieses geistliche Erbe der Väter, Abraham, Isaak, weitertragen. Er möchte es und er möchte nicht das als Schwindler tun. Und in dieser Situation, du hast gesagt, muss er sich mit Gott auseinandersetzen, das ist genau das. Ich glaube, dass hier verarbeitet wird, was er 20 Jahre zuvor falsch gemacht hat. Wird an der Stelle verarbeitet.
Und was ich unglaublich gnädig finde, ist, dass Gott ihm mit dieser Himmelsleitergeschichte, die ja gleich nach seinem großen Fehler eigentlich passiert ist, wie eine Vorverheißung für sein Leben gibt. Ja. Da war diese Einsicht noch nicht vielleicht, oder vielleicht im Herzen, aber Gott zeigte mit dieser Himmelsleiter, ich bin der, der dich segnet. Und viele Jahre später ist dann noch dieser Kampf. Aber ich finde das unglaublich, dass ihn Gott nicht so viele Jahrzehnte warten lässt auf diese Zuversicht.
Dass die Himmelsleiter gleich kommt.
Genau, dass er ihn schon damit weiterschickt.
Genau, und der Jakob macht also hier dann jetzt den Sack zu. Und jetzt ist interessant, was über diesen Segen geredet wird. Der Segen beläuft sich in diesem Gespräch. Das wäre jetzt 28 und 29. Kannst du das lesen, Esther?
Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen.
Jakob bedeutet so viel wie Täuscher, Betrüger, Mistiger. Nicht? Und Israel im Gegensatz dazu bedeutet ein Streiter Gottes. Das ist eine Genitivkonstruktion im Namen drinnen. Das kann man jetzt so verstehen, dass er für Gott streitet, nicht im Sinne von ein Streiter für Gott oder auch einer, der mit Gott sich auseinandersetzt und diese Auseinandersetzung sozusagen verkraftet und überlebt. Du hast mit Gott, mit Menschen gekämpft, bist abgelegt. Und jetzt kommt die Rückfrage. Also der Jakob jetzt sozusagen weiß er sich gesegnet, kriegt einen neuen Namen. Das ist eine kolossale Erfahrung für ihn. Jetzt fragt er. Wie fragt er? Esther, kannst du noch den nächsten Vers auch
nehmen? Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort.
Was sagt euch dieser Satz? Warum fragst du mich, wie ich heiße? Warum fragst du mich nach meinem Namen? Was bedeutet das? Das müsst ihr euch so in die Israeliten hineindenken, so in diese jüdische Art, das Alte Testament zu lesen.
Es erinnert mich so ein bisschen an Mose auch, ja, der da bei der Berufung am Dornbusch, und der ist ja auch schon im hohen Alter, so um die 80 damals, der Mose, wo dann auch fragt, die haben wahrscheinlich vergessen, wer du bist, wie heißt du, was soll ich sagen? Er kriegt zwar eine Antwort, und man sieht auch parallel noch in diesem Namen Yahweh, aber hier an dieser Stelle wird Jakob nicht gesagt, so und so heiße ich. Ja.
Es gibt eine andere Stelle, wo auch der Engel Gottes nach seinem Namen gefragt wird. Das ist bei der Geburtsankündigung von Simson. Da fragt auch der Manoah nicht, wie er heißt, und dann sagt der Engel so eine ganz kryptische Antwort und sagt, mein Name, nach dem brauchst du nicht fragen, das ist ein sonderbarer Name, so in der Art kommt das. Und das erinnert mich an das hier auch. Ich habe den Eindruck, dass die Idee ist, wenn Gott da steht, dann brauchst du nicht mehr fragen, wer er ist. Denn so wie denn, so eine Art, und das ist eine Tradition bei den Juden, denn Gottes Namen sprichst du nicht aus. Du hast so große Ehrfurcht vor ihm, da bist du einfach still. Nicht? Warum fragst du, wie ich heiße? Nicht? Und er segnete ihn dort. Und jetzt aber braucht Jakob offensichtlich diesen Namen ja doch nicht. Thomas, kannst du weitermachen?
Vers 31. Ja. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberzog.
Das passt.
Und er hinkte.
Der Rest ist die Geschichte mit der Hüfte. Ja. Die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberging. Ja. Peniel bedeutet Angesicht Gottes. Er sieht das Angesicht Gottes und er sagt, daran ist meine Seele genesen.
Vielleicht hat er ihm den Namen nicht gesagt, um sich endgültig als Gott auszuweisen. Weil nachher sagt er, ich habe das Angesicht Gottes gesehen. Also vielleicht hat Gott ihm wirklich damit gesagt, ich bin kein Mensch mit Namen, sondern ich bin Gott.
Und genau. Und er sagt, dass ihn das sozusagen in den Zustand des Friedens versetzt. So lege ich das jetzt aus mit, meine Seele ist genesen. Oder darüber bin ich gesund geworden. Oder man könnte auch sagen, darüber bin ich heil geworden. All das, was ihn plagt, Jahre, vielleicht Jahrzehnte jetzt, ist praktisch mit dieser Begegnung wieder weg. Ihr Lieben, die ihr ja alle eifrige Studenten auch von Kinderbibeln seid und viele Bilder von diesem Kampf gesehen habt, die irgendwer gezeichnet hat, was denkt ihr, wie alt war Jakob zu der Zeit?
Jung war er nicht mehr, glaube ich, oder?
Jung war er nicht mehr. Ne? Ich meine, ich gebe euch einen Tipp. Es heißt ja dann an einer anderen Stelle, nicht, dass Jakob spricht von seinem Sohn Josef als den er im Alter gezeugt hat. Mhm. Also er selber nennt das so, den er im Alter gezeugt hat. Und denkt daran, dass Abraham ab einem gewissen Alter nicht mehr geglaubt hat, einen Sohn bekommen zu können.
Also man kann die letzten Kapitel im ersten Buch Mose ja nehmen, um zurückzurechnen.
Ja.
Er stirbt mit 147, er kommt mit 130 nach Ägypten, wird auch seinen Vater noch beerdigen, also dann 120. Und so kann man das zurückrechnen und vielleicht ist er hier so um die 97, 98, sowas in der Richtung.
Ja, also in seinen Mitte 90er leicht drüber. Das muss man sich auch mal verständlich machen, dass praktisch der gute Jakob nicht seine Ehe beginnt so mit 2, 3, 84.
Also, gewaltig.
Interessant, oder?
Die hübsche Rahel,
ja. Vor allem interessant deshalb nicht, weil ja, wenn er tatsächlich der Samenträger des Weibes nach 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 ist, nicht, dass das so weitergeht durch ihn, dann ist das fast eine Wiederholung der Sarah-Geschichte. Nicht? Die wird so alt und dann endlich kriegt sie den Isaac. Der Isaac braucht auch 20 Jahre, bis er die Zwillinge kriegt. Und dann braucht der Jakob, um den es dann am Ende geht, damit es weitergibt, und aus ihm soll ein großes Volk sein, dann braucht er bis 80, über 80, dass er überhaupt heiratet. Das finde ich sehr interessant an der Stelle. Und lieber wartet er so lange, als dass er es macht wie Esau. Das ist auch ein interessanter Aspekt an der Stelle. Gut, wie läuft nun die Begegnung zwischen Esau und Jakob ab? Könnt ihr das kurz umreißen und eine Lehre ziehen? Das ist in Kapitel 33 jetzt. Wie läuft die Begegnung zwischen Esau und Jakob ab? Also die Brüder sind Mitte 90, sagen wir jetzt mal, begegnen sich nach 20 Jahren. Vor 20 Jahren gab es eine mordige Atmosphäre zwischen beiden. Wie schaut es jetzt aus?
Also wenn man das Alter vom Jakob jetzt so bedenkt, dann ist dieser Vers 3 in Kapitel 33 nochmal bedeutsamer, wo es heißt, er selbst ging vor ihnen her und warf sich 7-mal zur Erde nieder. Ja, also ja, er hat sich seinen Bruder freiwillig unterworfen. Das, was er davor ja nicht getan hat, sondern versucht hat, über seinen Bruder zu herrschen, wie es ja eigentlich auch die Verheißung war, ja, als die beiden noch im Mutterleib waren. Und vom Esau, das finde ich immer schön. Ich denke, Gott muss an seinem Herzen gewirkt haben, ob das die Geschenke waren oder ob das der Heilige Geist war, sicher alles miteinander. Aber er läuft einfach her und fällt ihm um den Hals. Also irgendwie, ja, der Jakob geht den ersten
und
Schritt.
Sie weinten.
Ja, sie weinten.
Also ich habe das Gefühl, sie sind beide sehr gewachsen.
Ja, sehr. Ja.
Also du sagst eben, der Jakob genau das umgekehrte Verhalten nach der Überheblichkeit, nach dem Austricksen, dieses völlige Offene. Und der Esau hat auch genau das gelernt, was er vorher nicht hatte. Das war der harte Jäger, der irgendwie da, und jetzt plötzlich hat er so ein Herz. Das hat einem irgendwie wie gut getan, so krass das jetzt klingt, aber diese Jahre.
Für mich wird hier deutlich, wie schön Versöhnung ist. Ich meine, das ist ja nicht nur für Jakob, sondern auch Esau. Beide in ihrer eigenen Lebenswelt leiden eigentlich darunter mit dieser ganzen Situation. Und wie viele Jahre die da unterwegs waren, ständig, also wenn ich an Jakob denke, der nicht weiß, wie wird sein Bruder reagieren. Und jetzt auf einmal die Begegnung kommt nach so vielen Jahren und jetzt kommt endlich die Versöhnung. Das ist auch so befreiend und erleichternd.
Jedenfalls wird gesagt, dass dann nach dieser Geschichte Esau zurückgeht auf seine Berge. Das ist das Edomgebirge oder das Gebirge Seir, so wird es hier genannt. Das sind einfach die Berge Edoms und Edom ist dann später der Name für die Leute, die von Esau kommen. Das sind dann die Edomiter. Also die Edomiter. Alle diese Völker, die dort wohnen, werden ja in der biblischen Geschichte alle zurückgeführt in die Anfangsphase. Nicht? Also die Moabiter und Ammoniter gehen zurück auf Lot, der ist ein Neffe Abrahams. Die Edomiter gehen zurück auf Esau, der ist der Zwillingsbruder Jakobs. Und was passiert jetzt mit Jakob? Wo geht der hin? Ich meine, er ist jetzt immerhin im Land Kanaan. Nicht? Also man könnte sagen, er ist ja im Grunde angekommen, obwohl er noch nicht im Lager seines Vaters ist.
Uns wird gesagt hier in Kapitel 33, Vers 17, dass er sich jetzt niederlässt. Er baut ein Haus. Wenn er vorher unterwegs war mit Zelten, jetzt lässt er sich doch nieder.
Und er kommt zur Stadt Sichem
wieder. Sichem, genau.
Ja, er lässt sich nieder, nicht? Da in Sukkot, das ist so eine Art Sammelstelle für ihn.
Und er kauft doch ein Stück Feld. Das heißt, er nimmt es nicht einfach nur, sondern...
Also er hat hier offensichtlich eine Bleibe, aber er bleibt dann doch nicht, nicht? Es geht weiter Richtung Sichem, nicht? Und dort kommt es dann zu dieser traurigen Geschichte von Sichem. Die wird beschrieben in Kapitel 34. Beleuchten wir das ein bisschen. Was ist da eigentlich los? Also er hat eine Tochter. Das ist diese Dina. Insgesamt hat er also 13 Kinder. Diese Tochter Dina, von mehr wird uns halt nicht berichtet. Die ist von der Lea, ja. Die ist von der Lehre. Diese Tochter Dina, die ist offensichtlich jetzt in einem noch jugendlichen Alter, so würde ich mal sagen. Mhm. Wenn sie ihm also in den 20 Jahren irgendwann in der Mitte geboren ist, die war vielleicht an der Stelle noch nicht mal 20. Mhm. Ich würde sie also hier sehr jung einschätzen. Mhm. Er ist gerade zurückgekommen, nicht? Der kleine Josef ist vielleicht jetzt 5, 6 Jahre alt und den Benjamin hat er noch nicht. Und jetzt ist diese Tochter, die ihm noch in Haran geboren ist, ja, vielleicht ist die gerade mal 15, 16, 17. Viel älter wird die nicht gewesen sein.
Das ist so eine dramatische Geschichte. Ja. Die hat mich, seit ich sie kenne, fertig gemacht. Und ich habe es immer noch nicht auflösen können. Für mich dieses Drama irgendwie.
Was ich interessant finde, jetzt, wenn wir sie versuchen, einmal zu beleuchten, zumindest zu beginnen, ja, es beginnt mit Gewalt, ja, offenbar sexueller Gewalt, Vers 2, und trotzdem, ganz oft in diesen Geschichten, wo das passiert, ist das so Hassliebe, und nach dem sexuellen Ausleben, ja, kommt dann so ein Hass auf. Und das ist hier nicht. Seine Seele hing an Dina, er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens, also...
Naja, die Frage ist, ob wir da wirklich, das wage ich jetzt zu fragen, ob wir da wirklich eine Vergewaltigung sehen sollen.
Naja, bei mir steht, er tat ihr Gewalt an. Ja?
Ja, es heißt, er schwächte sie. Das heißt, das bedeutet einfach, er hatte mit ihr sexuellen Verkehr. Ja. Nicht? Ob das so ganz ohne ihr Einverständnis geschehen ist und gegen ihren Willen, kriegt man eben gar nicht so raus, weil, wie du jetzt richtig sagst, vorhin hast du darauf hingewiesen, nicht, dass er an ihr hängt.
Ja.
Nicht?
Also er muss schon lieb gewesen sein zu ihr.
Ja, er will sie dann sogar heiraten und sie ist ja dem nicht abgeneigt. Offensichtlich.
Ja, aber er redet ihr zu. Also ich weiß jetzt nicht, was das heißt im Originaltext, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, es geht sehr stark halt von ihm aus. Also muss jetzt vielleicht nicht Gewalt gewesen sein, aber es, also und sie war ja offensichtlich noch sehr jung. Ich meine, für damalige Verhältnisse wahrscheinlich schon heiratsfähig. Für uns heute leicht schockierend so in dem. Und ja, ich weiß es nicht.
Also ich sehe das schon als eine Vergewaltigung, allein die Reaktion, die darauf folgt. Also natürlich ist die Reaktion ist eh schrecklich, aber ich sehe hier einmal, also man müsste eigentlich eine Wortstudie oder es sich genauer anschauen. Man hat in Vers 2, tut ihr Gewalt an, dann hat man in Vers 5, wo Dina entehrt wurde. Da kommen halt diese Begriffe.
Das scheint mir das größere Problem zu sein. Ja, mhm. Genau. Dass er mit ihr praktisch schläft und dass er sie nicht geheiratet hat. Dass das also nicht im Anstand gegangen ist.
Dass sie nicht mehr Jungfrau ist.
Er hat eine Torheit in Israel begangen. Mhm. Das ist übrigens die gleiche Wendung, die wir bei der Geschichte mit Amnon und Tamar haben. Mhm. Dem Sohn Davids und der Tochter Davids. Mhm. Wo sie auch sagt, begehe doch nicht eine solche Torheit in Israel. Das ist dieselbe Wendung. Mhm. Und ja, ich glaube, dass in der damaligen Zeit die Situation, dass das eben illegitime Sexualität war, gereicht hat für diese Reaktion. Ja. Wenn es Vergewaltigung war, noch viel schlimmer. Nicht? Das ist natürlich klar, noch viel schlimmer. Aber ich glaube, dass das hat gereicht. Illegitime Sexualität hat gereicht, dass die sich alle so aufregen und sich ärgern.
War das in anderen Ländern oder Ländern, anderen Völkern, mit Ländern, damals auch illegitim? Schon, oder?
Erinnert dich an die Geschichte mit Pharao und der Frau Sarai, der Frau des Abraham.
Stimmt.
Da sagt auch der Pharao, ja, wenn ich das gewusst hätte, er respektiert das, dass das eine verheiratete Frau ist, ist besser, als Abraham ihn denkt. Ja. Wo er sagt, er wird mich umbringen, wenn er dich sieht. Also vielleicht ist es doch so, dass der Ehrenkodex in dieser Kultur in dem Zusammenhang sehr stark war. Mhm. So würde ich es mal sehen. Aber ich bin auch offen für die Vergewaltigungsversion. Es ist nicht ganz deutlich. Ich stimme dazu, das müsste man klar machen.
Und ihre Stimme hören wir nie. Also es sind immer nur die anderen, die über sie reden.
Ja, genau.
Die Brüder, die sagen, die ist entehrt worden, wir müssen jetzt ihre Ehre retten. Und der andere, der sagt, bitte gib sie mir doch zur Frau. Ja?
Genau.
Aber und was sie will, wissen wir nicht.
Naja,
doch. So,
ja, bitte.
Sie hat ja doch irgendwie einen Anteil dran, es heißt ja gleich im Vers 1, dass sie losgeht, wie heißt es hier, die Töchter des Landes zu sehen. Das heißt, sie hat schon auch eine gewisse Neugier und geht alleine. Ja, sie hätte sicher auch sagen können,
wollte Kontakt haben mit den
melden können vorher und sagen können, ich brauche noch zwei von meinen großen Brüdern, die vielleicht mitkommen oder so. Ja. Sie geht alleine und begibt sich dadurch auch eine gewisse Gefahr. Weil wenn sie in der Nähe dieser Stadt sich niedergelassen haben, haben sie sicherlich auch gewusst, was sind das für Leute dort, die waren nicht unbekannt.
Es könnte eine, ja, also ich habe immer in meinem Kopf diese Version von einer doch Liebesgeschichte, aber eben mit illegitimem Ausgang. Mhm. Und das würde dann tatsächlich reichen für diese Situation. Jakob hat ja schon ein Problem mit der Reaktion seiner beiden Söhne, Levi und Simeon. Nicht? Der hat schon ein Problem. Er wollte eigentlich in Frieden mit der Bevölkerung sein. Er hat das offensichtlich hingenommen und hätte das sozusagen repariert. Und mit diesem Antrag, nicht, ihr müsst euch alle beschneiden lassen, damit ihr zu uns gehören könnt, hat das ja eigentlich zu reparieren versucht. Und da ist die Grausamkeit seiner beiden Söhne dann schon ein großer Störfaktor in dem ganzen Zusammenhang.
Weil fürs Verständnis der Geschichte war eben meine Frage vorher wirklich eine Frage eben, wie haben diese Völker das gesehen? Ja, war das quasi auch für sie etwas nicht Ehrbares quasi? Ja. Schon, okay.
Aber ich glaube, dass schon noch was dazu kommt, Denn im Vers 14 heißt, wir können das nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Das eine war diese sexuelle Geschichte, die vielleicht in dieser Kultur allgemein ein Problem war, aber sie haben sich offensichtlich doch als eben Nachkomme mit geistlichem Erbe verstanden. Und jetzt gehen wir diese Verbindung ein mit den Heiden, mit den Unbeschnittenen. Also das kam sicher noch dazu. Und das frage ich mich, eigentlich ist das ja schon ein Grundsatz, den wir immer wieder in der Bibel finden, vermischt euch nicht. Und Gott hat es ihnen gesagt. Ja? Das heißt, das war ja gut, dass sie da nicht drauf eingegangen sind, weil die haben gesagt, ja, gebt uns eure Töchter und ihr könnt unsere Männer haben und so. Die wollten diese Vermischung. Und eigentlich hätte das das Volk Gottes ja nicht machen sollen. Nur die Art und Weise war wieder mal so auf eigene Faust, ja? Wieder so, wie wir es eigentlich in der Geschichte Jakobs haben. Immer in die eigene Hand nehmen.
Ja. Ja, immer in die eigene Hand nehmen. Gut, die Geschichte geht so aus, wie sie ausgeht. Wie merken wir jetzt einen Zusammenhang oder wie können wir den Zusammenhang verstehen, dass jetzt sozusagen Jakob ja aufbrechen muss und was da passiert in 35 in den ersten Versen? Da geht es nämlich um die Frage der Götzen. Erinnert ihr euch noch? Mhm. Das ist ja Rahel die Götzen ihres Vaters gestohlen hat und sich dann draufgesetzt hat auf den Sattel, wo sie verborgen waren. Und
der Laban ist nicht draufgekommen.
Der Laban hat es nicht gemerkt und so sind sie mit dem Götzen abgezogen. Was passiert jetzt mit diesen Götzen?
Der Sivion und der Levi haben sich ja entschieden, nicht nur den einen Mann zu bestrafen, sondern alle Männer in der Stadt. Die sind ja ziemlich radikal. Und im Vers 29, Kapitel 34 heißt es ja dann, dass sie alle Habe, alle Kinder, alle Frauen gefangen mitnehmen. Mhm. Also sie räumen im Grunde die Stadt komplett leer. Und dadurch wird natürlich auch das Lager von Jakob jetzt größer.
Um einiges.
Um einiges. Und dadurch kommen natürlich auch jetzt die Heiden mit hinein. Beschnitten wurden nur die Männer, nicht die Frauen. Und dann kommt natürlich die nächste Geschichte, wo klar wird, jetzt haben sie ganz viele andere Götzen auch noch mit drin. Jetzt muss da wieder klar gemacht werden, welchen Gott beten wir eigentlich an.
Also der Beschneidungsantrag war der Anfang, nicht? Mhm. Dann kam diese brutale Reaktion der beiden Söhne. Und jetzt kommt aber schon das geistliche Problem, wenn wir hier lauter Götzendienst haben, dann haben wir Stress. Denn was brauchen wir jetzt? Wir brauchen den Schutz Gottes. Und den Schutz Gottes kriegen wir nicht, wenn wir Götzen im Lager haben.
Und er deckt einfach diese Heuchelei in der Familie so stark auf. Weil wenn man überlegt, sie regen sich fürchterlich auf, die wollen sich jetzt mit uns vermischen. Aber wie ihr vorher gesagt habt, im Vers 1, die Diener ist gegangen, um die zu sehen. Das heißt, die Vermischung ist ja ursprünglich von ihnen ausgegangen. Ja. Ja? Und dann die große Rache und so. Also irgendwie will Gott jetzt, glaube ich, einfach denen auch zeigen, hey, ihr habt in euch das Problem.
Ja. Weißt du, was ich aber da so schön finde? Ich meine, wir wissen ja nicht genau, was da alles dazwischen ist, zwischen den einzelnen Versen, aber Gott gibt wieder eine Lösung. Der Jakob ist da und sagt, ihr habt mich stinkend gemacht, was tue ich jetzt da in dem Land? Und Gott sagt, geh nach Bethel. Und er gibt ihm eine Lösung, das finde ich so schön.
Damit schließt sich aber ein Kreis. Nicht? Ja. Wenn Jakob nach Bethel kommt, wo kommt er denn dahin?
Zur Himmelsleiter.
Er kommt zur Himmelsleiter. Nicht? Er schließt sich der Kreis. Eigentlich kann man sagen, der Jakob ist zwar da gewesen in Sukkot, der Jakob ist zwar da gewesen in Sichem, aber erst ab Bethel merken wir, dass das Ganze wirklich Sinn macht. Und jetzt, wo der Jakob sozusagen diesen Segen erfahren hat, den er wirklich gekriegt hat als Jakob und der jetzt Israel heißt, nach dem kommen aber doch schwere Schicksalsschläge. Was sagt ihr, warum wird jetzt hier das noch extra erwähnt, diese Geschichte mit Deborah? Deborah in Vers 8 in Kapitel 35. Da starb Deborah, die Rebekka, der Rebekka Amme, und ward begraben unterhalb Bethel unter der Eiche. Klageeiche. Wo ist Rebekka zu dem Zeitpunkt? Rebekka, die Mutter Jakobs.
Ach, die ist ja schon tot, schon lange. Man
sieht sie nicht wieder. Sie ist
ja.
Das heißt, warum haben die Amme dabei? Die ist offensichtlich aus Haran mitgekommen. Der Jakob hat nicht gewusst, dass seine Mutter tot ist. Aha. Und die Amme der Rebekka, das ist so ein Stück Mama für ihn, auch für ihn, nicht? Die Amme der Rebekka muss eine alte Frau gewesen sein, geht einfach mit ihnen und bevor sie jetzt noch zum Lager Isaaks kommen, ohne zu wissen, dass Rebekka schon tot, stirbt ihm diese Frau jetzt auch. Das wird extra erwähnt hier. Ich glaube, dass das den Jakob und auch die Rahel und die Lea mitgenommen hat an der Stelle. Das war ihnen sicher nicht egal. Und dann, einige Verse später, kommt dann diese Geschichte mit der Geburt des letzten Sohnes, des 12. Sohnes, dass eben Rahel diese Geburt nicht überlebt. Sie nennt ihn den Sohn des Schmerzes, nicht? Und er nennt ihn Benjamin, den Sohn der Freude. Und dann praktisch, das ist in der Gegend von Bethel, nicht? Da stirbt ihm Rahel. Jetzt überlegt euch das Schicksal dieses Mannes. Dann wird er über 80, findet die Liebe seines Lebens. Es heißt ja von ihr, dass er sie so lieb gehabt hat, dass ihm die 7 Jahre warten wie 7 Tage vorgekommen sind. Dann heiratet er sie jetzt mit 283, das ist 95, 96, 97. Ist das nicht irre? Und wenn du nachher ihn reden hörst, also die Geschichte geht ja dann weiter durch die Genesis, am Ende des Buches, wo er dann mit seinem Sohn Josef in Ägypten redet, da ist Jakob auf dem Krankenlager, nicht? Und dann, also redet er mit Josef über die ganze alte Zeit, die da war. Das, was er wirklich erwähnt ist, ja, und dann kam ich nach Bethel. Und da ist mir meine Frau gestorben. Es ist ein hartes Leben, finde ich. Und dann hat er dann noch die anderen Sachen zu verwinden, wie wir wissen, was dann noch kommt mit Josef und so. Das ist eine harte Geschichte an der Stelle. Und trotzdem, er sagt in Kapitel 32, ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen.
Auch interessant, dass das Bethel der Ort ist, wo die Frau stirbt.
Ja.
Der, wo die Himmelsleiter da war. Also der wahrscheinlich schlimmste Moment ist Jahrzehnte schon vorher vorgeschattet, durch das, dass Gott auf ihn zugeht. Mhm. Also es hat für mich auch eine Bedeutung, dass das am gleichen Ort irgendwie ist.
Ist Bethel und Bethlehem, sind die dasselbe oder nebeneinander? Ja. Oder? Weil hier steht Ephrata, das stimmt, ist Bethlehem.
Das stimmt, das ist nach Bethel. Ja. Bethlehem heißt das. Das ist Bethel ist vorher. Das ist richtig, dass du auf das jetzt hinweist. Aber
es ist in der Nähe. Also ich
es ist in der Nähe. Also in Bethel waren sie noch zusammen. Da ist die Sache mit der Deborah auch. Und dann geht er noch 2 Tage, nicht mal 2 Tage reisen weiter und dann stirbt die Rahel. Also es ist schon im Zusammenhang mit dem zu sehen, dass Gott auch seinen Bund erneuert. Also was du sagst,
Esther. Das ist so schön, ja.
Nicht? Dass das er den Bund erneuert in Bethel, genau. Nicht? Das wird nochmal gesagt, alles. Und dann aber der Tod Rahels. Und
stärkt er ihn noch, bevor das dann passiert, weil Gott weiß es ja.
Und dann kommt er eben zum Isaak und dem kann er die Rahel gar nicht mehr zeigen.
Genau, darauf wollte ich auch nochmal hinweisen. Also Gott erinnert ihn auch noch einmal daran. Ja? Der Name ist jetzt nicht Jakob. Das ist in Vers 10, 35, 10. Ja, der Name ist nicht Jakob, sondern Israel. Mhm. Er hat es ihm ja schon mal gesagt, aber Jakob soll es halt nicht vergessen. Ja, die Vergangenheit ist abgeschlossen, Gott hat ihm vergeben.
Mhm. Ja.
Steht sogar noch einmal da, so gab er ihm den Namen Israel. Ja?
Genau.
Als ob er es vielleicht in der Nacht nicht ganz...
Ja. Und er steht auch weiter unter dem Schutz Gottes. Also in Kapitel 35, Vers 5 lese ich auch hier, Nach dieser Sache mit Sichem, ja, wo dann auch der Jakob Angst hat, dass Gottes Schrecken oder der Schrecken Gottes auf die umliegenden Städte kommt und dass sie ihn auch in Ruhe lassen. Er wollte sich ja niederlassen, um Frieden zu haben. Dann kam diese Sache mit Sichem, er muss weiterziehen. Er muss seine Häuser und alles, was er dort hat, jetzt zurücklassen im hohen Alter. Aber Gott ist nach wie vor für ihn da. Er hat ihn nicht verlassen.
Und durch diese Segensverheißung, die nochmal da ist in Bethel, wird auch klargemacht, dass der gleiche Segen, den Abraham einst gekriegt hat, nicht, den Isaak einst gekriegt hat, jetzt er auch kriegt. Ich erinnere euch hier an diesen Vers, das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, Vers 12, will ich dir geben, will es deinem Samen nach dir geben. Und diese Klarheit, nicht, dass also er die Linie fortsetzt, die wird ihn jetzt nicht mehr verlassen. Das ist die Geschichte, wo sie dann eben wegziehen und nicht mehr weit kommen. Denn das mit der, Rahel, das passiert praktisch nur wenige Tage danach.
Und trotzdem ist das auch schwer. So schön es ist, dass der Bund vorher erneuert ist, aber jetzt denkst du, jetzt sagt Gott, ich bin mit dir alle Zeit und 2 Tage später stirbt er deine Frau. Und dann musst du es schaffen, nicht zu hadern und zu sagen, du hast doch gerade gesagt, du wirst mich segnen und wirst mit mir sein und jetzt lässt du sowas zu.
Es ist interessant, dass damit irgendwie das kommentiert wird, was wir als Menschen verbinden. Wir verbinden Segen mit dem, dass wir, logisch, ja. Und da ist eben so ein Beispiel dafür, dass man es einfach nicht verbinden darf, auch wenn es extrem schwierig ist. Also nicht schlussfolgern darf quasi aus dem, was mir passiert, auf das, wie Gott mich sieht. Aber das ist total schwer. Das geht eigentlich intuitiv gar nicht.
Ja. Aber ist schon, wenn man so das liest jetzt und bedenkt, man ist schon ein bisschen, ein bisschen niedergeschmettert, würde ich sagen. Nicht? Ja. Es ist schon ein bisschen niedergeschmettert. Auf der anderen Seite, ich verstehe auch jetzt besser, wenn man das so betrachtet, wie das nachher weitergeht mit dem Josef und so. Man kann das verstehen, nicht? Auch wenn das natürlich alles nicht immer ganz klug ist beim Jakob, aber man kann es verstehen. Was wir auf jeden Fall rauskriegen, und das schlage ich vor, dass wir uns hier einigen auf diese uns tröstende Essenz, was wir auf jeden Fall rauskriegen, ist, Gott vergibt dem Jakob. Und das von Anfang an, nicht? Das wird wiederholt halt gesagt. Von Anfang an, Himmelsleiter, Gott vergibt dem Jakob, Gott verheißt ihm Segen und Hilfe, er macht ihn groß, er führt ihn wieder zurück. Das bedeutet aber leider nicht, dass ihm jedes traurige Erlebnis, jede traurige Erfahrung erspart bleibt. Er muss an manchem auch leiden, muss manche Dinge hinnehmen. Und in der Weise ist er auch eben ein Streiter Gottes. Einer, der diese Kämpfe austrägt, in ihnen ausharrt, aber in seinem Gottvertrauen nicht wankend wird. So möchte ich es darstellen. In seinem Gottvertrauen nicht wankend wird. Ja?
Und das wahrscheinlich gerade aufgrund dieser Vergebungsgewissheit, so möchte ich sie nennen.
Ja. Irgendwie, man spürt beim Jakob, trotz allem Leides, das ihm hier widerfährt, einen tiefen Frieden. Ab dem Moment, wo er sagt, meine Seele ist genesen, du spürst einen tiefen Frieden. Er klagt dann, also es geht auch noch weiter, nicht in den Geschichten, dann, die noch kommen. Er klagt und leidet, aber er hat trotzdem seinen Frieden. Und das ist etwas, was uns zu denken geben muss. Ja. Wir lesen es ja oft als Kindergeschichte, aber es ist mehr als eine Kindergeschichte. Es ist eine Geschichte, die uns zutiefst betrifft, nicht? Auch in unserem eigenen Leben. Gut, ich danke euch. Es war bewegend mit euch, diese Zeit aus dem Leben Jakobs zu betrachten. Lieber Raphael, ich bitte dich, dass du mit uns am Schluss betest.
Unser lieber Heiland, die Geschichte von Jakob bewegt uns, denn wir sehen darin eigentlich eine kaputte Familie, die auch viel Leid erleben musste. Und was aber Mut macht in dieser Geschichte ist, wie viel Segen aus dieser Familie auch dann trotzdem noch gekommen ist, wie du in schlechten Situationen eingreifst oder wie du das Leben noch weiter lenkst und gerade in dieser Geschichte auch zeigst, wie schön Vergebung sein kann und Versöhnung. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du diesen Segen auch in unserem Leben, dass wir das spüren lassen, dass wir erkennen, wo du eingreifst und wieder Versöhnung herbeiführst in unserem Leben. Lass uns immer erkennen, dass es von dir kommt und lass uns auch bereit sein, einander zu vergeben, wo auch Fehler gemacht worden sind. So danke ich dir dafür. Amen.
Amen.